Einen wunderschönen guten Morgen hier auf der NRW-Conf. Es freut mich, dass ich zum wiederholten Male hier sein darf. Heute mal mit einem Thema, das eigentlich klassischerweise im Bereich der IT-Pros angesiedelt ist, nämlich Docker. Aber ich möchte es heute aus der Sichtweise von Softwareentwicklerinnen und Entwicklern machen. Und zwar das Thema Docker-Container-Technologie. Ich sage gleich eines dazu. Wer allergisch gegen Kommandozeile ist, sollte jetzt möglichst schnell fluchtartig den Raum verlassen. Wir werden uns sehr viel auf der Kommandozeile aufhalten, da wird nicht sehr viel GUI dahinter sein, aber keine Angst, es wird überschaubar sein. Bevor ich gleich in die Samples starte, wir werden wahrscheinlich 90% konkrete Beispiele machen und verschiedene Szenarien durchspielen, ein paar Hinweise. Ja, als erstes sollte ich mich vielleicht kurz vorstellen. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Rainer Stroppeck. Ich bin Azure MVP, MS Regional Director, das heißt, ich arbeite sehr, sehr viel mit der Microsoft-Technologie. Ich habe eine eigene kleine Firma, die heißt Software Architects. Verwenden wir Docker in Produktion? Stand heute nein. In Spielprojekten, im Rahmen Entwicklung, solche Sachen sehr wohl. In Produktion nein, hat einen einfachen Grund. Docker unter Windows ist gerade in einer Early Preview, das heißt, wir werden heute alles auf Linux machen. Aber das macht nichts. Ich werde dann ein wenig was dazu erzählen, wie Docker unter Windows aussieht. Aber das ist der Grund, warum es wir heute noch nicht in Produktion verwenden. Wenn irgendjemand Fragen hat, meine E-Mail-Adresse, Twitter-Handle steht hier. Wer Lust hat, verbinden über Facebook, Xing, LinkedIn, wie auch immer ihr wollt, sehr, sehr gerne. Ich habe umfangreiche Slides zusammengestellt. Ich werde aber nur sehr wenige dieser Slides zeigen. Ihr seht das hier. Die meisten werden wir einfach in Form von Live-Demos durchgehen. Nur euch interessieren diese Unterlagen möglicherweise. Ich habe daher diese Unterlagen schon auf meinen Blog gestellt. Diesen Blog findet ihr genau hier. Lasst mich das kurz weggeben. Auf software-architects.com, das ist mein Developer-Blog, da habe ich gleich heute in der Früh einen Artikel online gestellt, dort findet ihr einen Link zu allen Source-Code-Samples, die ich zeige, die sind in GitHub, dort findet ihr die Slides, die ihr runterladen könnt, sowohl im PDF als auch zum Online-Ansehen. Also keine Angst, ihr braucht hier nichts mitzuschreiben, alles gibt es Schritt für Schritt auf meinem Blog und auf dem Blogartikel ist auch ein Video, ein Channel 9 Video verlinkt, das ist zwar schon ein paar Monate alt, 95% davon sind aber unverändert gültig, also ihr könnt euch, wenn ihr wollt, diese Session auch in einer ähnlichen Form nochmal auf Channel 9 ansehen. Außerdem glaube ich, dass heute aufgezeichnet wird, das heißt, diese Session wird vielleicht dann auch online gestellt. Okay, wunderbar, starten wir. Starten wir mit zwei Slides, eigentlich nur einer, die ich verwenden möchte und dann gehen wir sofort in Samples rein. Wozu Containertechnologie? Warum braucht die Welt noch eine Containertechnologie, wenn wir virtuelle Maschinen haben? Ganz einfach, Agilität. Denkt mal drüber nach, wie lange dauert es, eine virtuelle Maschine mit Windows oder Linux hochzufahren, wieder runterzufahren? Naja, dauert schon noch eine Zeit. Ja, es nimmt einfach Zeit in Anspruch. Wie viele virtuelle Maschinen, Linux oder Windows, verträgt euer Developer-Laptop? 2, 3, 4? Und genau darum geht es in Docker. Docker will das Ganze schlanker machen. Es soll schneller, agiler und kleiner werden. Und wie wird das gelöst? Indem, bei virtuellen Maschinen ist es so, das Gastbetriebssystem ist Teil des Hypervisors. Ist also Teil der virtuellen Maschine, läuft auf dem Hypervisor. Während bei Containertechnologie das Host-Betriebssystem im Container drinnen wiederverwendet wird. Dadurch sind diese Container viel, viel kleiner und diese Container können wesentlich schneller gestartet, gestoppt werden und ihr könnt viel mehr auf einer Box betreiben. Das ist mal die Grundidee von Containertechnologie. Docker fügt noch eine ganze Menge hinzu und das werden wir uns dann ansehen. Aber die Grundphilosophie ist schneller, agiler und kleiner. Überlegt mal, was ihr alles tun könntet oder tun würdet, wenn ihr in der Lage wärt, eine virtuelle Maschine in weniger als einer Sekunde zu starten und in weniger als einer Sekunde wieder zu stoppen. Überlegt mal, was passieren würde, wenn eine virtuelle Maschine bei euch gerade einmal ein paar Megabyte im Hauptspeicher braucht und nicht mehr Gigabyte. Wie viele virtuelle Maschinen würdet ihr verwenden während der Entwicklungszeit? Wäre es realistisch, für jeden Bildvorgang eine eigene virtuelle Maschine von Grund auf ganz neu zu starten? Ja, sicher. Das macht ihr heute natürlich nicht. Mit Docker ist das denkbar. Wäre es möglich, in einer Web-Anwendung irgendwelche Sandboxen zu bauen, indem ihr bei einem HTTP-Request irgendeine komplizierte Reaktion in eine eigene virtuelle Maschine, sprich einen Container auslagert, damit das gesandboxt ist und nicht Böses tun kann? Solche Konzepte wären mit Docker möglich. weil es einfach so schnell, klein und agil ist. Und damit man mal sieht, ein Gefühl dafür bekommt, wie das denn so funktioniert, machen wir gleich mal unser erstes Beispiel. Ich habe mir hier in Azure, achso, das sollte ich vielleicht kurz herzeigen. Was ist, wenn ihr mit Docker experimentieren wollt? Ihr könnt natürlich euer eigenes Linux aufsetzen oder auch Windows. Windows Server 2016 Preview gibt es ja mittlerweile und dort gibt es auch Windows-Container, die sind aber noch extrem stark eingeschränkt. Da geht viel noch nicht, es ist sehr stark limitiert, ihr müsst euch um sehr viel selbst kümmern. Aber was ist, wenn ihr wirklich mal Docker ausprobieren wollt, so in der freien Wildbahn, so wie es wirklich funktioniert? Dann ist das Einfachste, ihr geht in Azure, klickt auf New, geht hier über, warten wir, bis das Internet wieder aufwacht. Naja, gehen wir eben über Compute rein. Und sucht hier drinnen einfach nach Docker und dann findet ihr hier einen fixfertigen, wo ist er, Ubuntu-Server, na, jetzt habe ich es, einen fixfertigen Ubuntu-Server mit installiertem Docker und das könnt, da könnt ihr einfach draufdrücken, auf Create drücken und 10 Minuten später habt ihr einen Docker-Host in Azure laufen, den ihr mal verwenden könnt. Auf den könnt ihr euch dann hinverbinden, so wie es ich hier gemacht habe, über Putty. Beziehungsweise, ihr könnt auch gerne diesen Docker-Host einfach so laufen lassen und dann über die Docker-Command-Line, über das Docker-Command-Line-Interface, das Ding remote managen. Das ist so ähnlich wie Remote PowerShell. Okay? Da braucht ihr euch dann nicht hinverbinden. Den Docker-Client gibt es sehr wohl bereits für Windows. Den könnt ihr auch unter Windows betreiben. Das heißt, ihr könnt euer Docker-System von Windows aus fernsteuern, je nachdem, wie ihr wollt. Ich habe mich hier mal hinverbunden, direkt zu unserem Server und ich hoffe, das kann man hinten auch noch lesen, hoffentlich. Sonst, wenn nicht, kann ich die Font noch größer stellen. Soll ich die Font noch größer stellen oder geht das so? Ja, Daumen hoch, wunderbar, ausgezeichnet. Nummer 1, schauen wir mal, ob unser, nicht, sollen wir es doch größer machen? Ein bisschen größer, ja, das machen wir doch gerne. So, Load. Vergiss immer hier, nehmen wir vielleicht mal 24 Punkte, da habe ich dann zwar nicht mehr viele Zeichen am Bildschirm, aber das sollte man jetzt lesen können, oder? Geht das so? Ja, super, ausgezeichnet. Schauen wir mal, ob unser Docker da ist, Docker Info. In diesem Fall mit Docker Info verbinde ich mich mal mit meinem Docker Host. Was wir hier sehen, ist das Docker Command Line Interface, die Docker CLI. Das Docker Command Line Interface nutzt im Hintergrund Web Services oder kann Web Services nutzen, ganz normale REST Web Services. Also das erste Konzept von Docker ist, dass man diese Container über eine standardisierte Command Line Interface über das ansprechen kann und zweitens, dass es REST Services gibt, mit denen ich das ebenfalls alles durchführen kann. Wichtiger Aspekt. Wenn wir jetzt Docker unter Windows bekommen, dann ist es so, dass der Docker-Host dann unter Windows läuft, der Docker-Gast ist auch Windows, aber das Command-Line-Interface ist das gleiche. Das REST-Service ist das gleiche. Was natürlich nicht funktioniert, und das müssen wir ganz klar sagen, dadurch, dass das Gast-Betriebssystem das Host-Betriebssystem mitnutzt, ist Windows unter Linux oder Linux unter Windows. Das geht nicht. Ich kann nur Linux-Container auf Linux betreiben und Windows-Container auf Windows betreiben. Wenn ihr Windows auf Linux oder umgekehrt betreiben wollt, braucht ihr virtuelle Maschinen und dann habt ihr wieder die ganze Schwerkraft von virtuellen Maschinen, die ihr mitschleppen müsst. Ja, könnt ihr natürlich machen, ja, genau. Und dort drinnen wieder Docker-Container. Es geht sogar so weit, dass ihr Docker in Docker betreiben könnt. Das heißt, ihr könnt einen Docker-Container starten und in den Docker-Container Docker verwenden und dadurch im Docker-Container dann zum Beispiel im Rahmen von Continuous Integration oder automatisiertem Build wieder verschachtelte Docker-Container starten. Also man kann hier ziemlich verrückte Sachen aufführen, aber das werden wir in diesen 60 Minuten heute nicht schaffen. Jetzt starten wir mal unseren ersten Docker-Container. Docker Run. Docker Run startet einen Container und das ist jetzt mal als Gedankenmodell vergleichbar mit dem Starten einer virtuellen Maschine. Dann sagen wir IT, das heißt, ich möchte dieses Ding interaktiv haben mit einem Terminal. Das heißt, ich möchte mich interaktiv zu diesem Ding hinverbinden. Wir werden dann später sogenannte Daemonized Containers starten. Zum Beispiel ein Webserver, der muss nicht interaktiv sein. Der läuft als Daemon, aber im Moment probieren wir mal mit Interaktion herum. Danach sage ich ihm das sogenannte Base Image und auf das werde ich dann etwas später noch eingehen. Im Moment sage ich einfach mal, gib mir bitte einen Ubuntu-Gast. Ich bin hier auf Ubuntu, ich nehme einen Ubuntu-Gast und dann führst du mir bitte eine Bash-Shell aus. Das ist das Grundkommando, das ich mal brauche, um einen Container interaktiv zu starten. Das ist ein leeres Ubuntu und da werden wir mal sehen, was wir machen können. Schauen wir mal, wie lange es dauert, einen solchen Container hochzufahren. Enter. Fertig. Hast du das gesehen? So, und da heißt jetzt mal nachdenken. Wenn das so schnell geht, so leichtgewichtig, was können wir dann damit anstellen? Jedes Mal, wenn ich sage Docker Run Ubuntu, dann bekomme ich eine frische Maschine basierend auf diesem Ubuntu-Image. Jedes Mal frische Maschine. Und diese Images, wie dieses Ubuntu hier, könnt ihr vorbereiten. Das heißt, ihr könnt hier eure eigenen Images bauen, die wiederum auf anderen Images basieren, werde ich euch alles noch zeigen. Ja, da kann man mal nachdenken, was das für Softwareentwickler und Entwicklerinnen bedeutet in Sachen Continuous Integration, in Sachen Debugging. Natürlich kann ich nicht nur einen Docker-Container starten. Ich kann 5, 10, 15 starten. Ich kann diese Docker-Container über ein internes Netzwerk verbinden. Ich kann genau definieren, welcher Docker-Container spricht mit welchem anderen, über welchen Port. Ich kann Volume-Mappings machen. Ich kann sagen, dieses Verzeichnis vom Host soll reingemountet werden in diesen Docker-Container. Dadurch kann ich die Daten einer Datenbank zum Beispiel draußen halten. Der Container beinhaltet das eigentliche Programm und die Daten liegen aber draußen, die sind reingemountet in ein gewisses Verzeichnis. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist das Spannende, das ist das, warum mich Docker vom ersten Moment an gehabt hat. Als ich das gesehen und gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, was kann ich damit machen? Ist endlich die Zeit vorbei, wo man sich irgendwie schmutzig gefühlt hat, wenn der eigene Laptop schon seit 3 Monaten nicht mehr neu aufgesetzt worden ist, weil man nie irgendwie ein frisches System hatte? Jetzt habe ich jedes Mal ein frisches System, für jede Kleinigkeit, wenn ich will. Da meine Frage.
Ja. Zu haben und ja.
So ist es. Genau. Du kannst aber auch hergehen und zum Beispiel sagen, deine Datenbank, dort wo das Storage liegt, ist Docker Container 1 und dann die eigentliche Engine, nehmen wir mal irgendeine MongoDB, das ist Docker Container 2 und dann kannst du auch das Storage in einem Docker Container betreiben, je nachdem, wie du es haben willst. Alle diese Dinge sind denkbar. Okay, jetzt habe ich hier mal was gemacht. Jetzt habe ich hier, wie gesagt, ich kann da drinnen nachschauen, tun, was immer ich will. Machen wir mal ein Hello NRW-Conf. Und das Ganze geben wir aus in ein Verzeichnis, Hello World TXT. Da müsste ich jetzt irgendwo mein Hello World TXT drinnen haben, genau hier ist es. Und dann beende ich diesen Container mal. Ich werde das Ganze so. Docker PS, kann ich mir ansehen, welche Container laufen gerade? Im Moment keine. Docker PS-A für all, dann sehe ich auch die Docker-Container, die beendet wurden. Aus dem bin ich ja ausgestiegen. Seht ihr das? Docker vergibt für jeden Container so ganz lustige Namen. Zum Beispiel dieser Container heißt Sick Archimedes. Das heißt, mit diesem Namen können wir den Docker-Container dann auch später wieder starten. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen Docker Start Sick Archimedes. Docker Start, mich vertippt. Sick Archimedes, genau. Wenn ich jetzt sage Docker PS, dann sehe ich, dass mein Container wieder läuft und dann kann ich hier mit Docker Attach Sick Archimedes mich wieder hin verbinden. Und hier ist unser Hello World. Das heißt, ich habe den Docker-Container gestartet, habe den Docker-Container gestoppt, habe in diesem Fall nicht einen neuen Container wieder gestartet, sondern habe einen bestehenden, den ich vorher beendet hatte, wieder hochgefahren. Ihr habt gesehen, wie schnell das geht. Habe mich wieder rein verbunden mit Attach, finde wieder genau das Filesystem wieder, wie ich es vorher verlassen habe. Ja, und wenn ich jetzt auf Exit gehe, dann... wollte ich sagen. Dann habe ich hier auch meinen Ubuntu-Container und der ist wieder exited und da liegt da auch gut herum, da kann ich ihn herumliegen lassen. Oder ich kann ihn dann später auch wieder löschen, Docker RM, Sick Archimedes. Und jetzt... PS-A, ist auch wieder weg. Jetzt habe ich alle Container wieder beseitigt. Seht ihr, wie schnell das geht? Was ich hier so machen kann? Da gibt es jetzt noch eine Menge zusätzlicher Sachen. Ich habe allerdings bei einem Schritt habe ich getrickst. Und zwar, als ich dieses Docker Run-IT Ubuntu gemacht habe. Ja, woher kommt denn das Base Image? Antwort: Das Base Image lädt er sich aus dem Internet. Und das ist der zweite wesentliche Teil von Docker. Docker ist die API, Command Line Interface und REST Services. Aber das zweite, was Docker ausmacht, ist das sogenannte Docker Hub. Der Docker Hub wird von der gleichnamigen Firma Docker betrieben, hub.docker.com, und hier drinnen kann ich jetzt mal zum Beispiel nach Ubuntu suchen und dann werde ich hier das Basis-Image, das ist so ähnlich wie NuGet, ja, oder NPM beispielsweise, das ist für die Ops-Leute vom DevOps, sowas wie unser NPM oder unser NuGet, das sind die Base-Images und davon gibt es Tausende, die dort im Internet herumfliegen. Die Hersteller der jeweiligen Software, in diesem Fall Canonical für Ubuntu, erstellen solche Base-Images und auf denen kann ich aufbauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel suche nach, dann habe ich hier das Debian-Base-Image. Wenn ich Debian betreiben will, dann kann ich das Debian-Image holen. Und wenn ich das jetzt tun würde, das mache ich jetzt nicht, sondern stattdessen mache ich ein Docker-Pull. Das tut nichts anderes als nur dieses Image herunterladen. Das, was ihr jetzt seht, das ist der Schritt, der normalerweise passiert wäre, hätte ich nicht bereits vor dieser Session einmal Docker-Pull Ubuntu aufgerufen. Ich will einfach nicht, dass ihr die ganze Zeit warten müsst, bis hier im Hintergrund das Base-Image runtergeladen wird. Das sind dann einige 100 MB. In diesem Fall, habt ihr gesehen, habe ich jetzt das Base-Image von Debian auf meinen Docker-Host runtergeladen. Und wenn ich jetzt sage Docker Run minus IT Debian, dann würde er an dieser Stelle sehr schnell den Container wieder hochfahren, weil er ihn nicht runterladen muss. Also der Docker Hub, ich komme gleich zu dir, der Docker Hub ist eine zentrale Plattform zum Austauschen von Base-Images. Und jetzt müsst ihr euch, ihr habt zwar noch nicht gesehen, wie man diese Base-Images erstellt, das zeige ich euch in ein paar Minuten, aber jetzt müsst ihr mal so weit weiterdenken oder eure Fantasie spielen lassen, was bedeutet das für euch als Softwareentwickler und Entwicklerinnen, wenn ihr vielleicht in absehbarer Zukunft keine MSIs mehr ausschickt, auch keine ISOs mehr ausschickt für Hyper-V, die Gigabyte groß sind, wo das ganze Windows drinnen ist, sondern wenn ihr einfach einen Docker-Container, ein Docker-Image, um exakt zu sein, auf den Docker-Hub stellt und eure Kunden, die eure Software verwenden wollen, die ziehen sich einfach dieses Docker-Image herunter auf ihren Rechner, sagen Docker-Run und das ganze Zeugs läuft. Und wenn sie 5 Instanzen davon haben wollen, dann rufen sie eben 5-mal Docker-Run auf. So, jetzt haben wir 2 Fragen, bitte.
Ja, ich wollte noch fragen, ob man das bei NuGet dann auf den runterladen.
Natürlich kann man. Diese Dinge werden noch dazu automatisiert, jede Nacht gebaut. Ihr könnt also Continuous Integration für Docker-Images bauen. Die Dinge werden von Quellcode gebaut. Das könnt ihr in GitHub einchecken beispielsweise. Sogenannte Docker-Files wirst du alles noch sehen. Versionierung, darauf gehe ich jetzt nicht ein, aber ja, ist natürlich möglich. Bitte.
Wenn ich nicht den Docker habe, kann ich ja privat dann auch mein eigenes Repository machen.
Ja klar, du kannst aber auch private Repositories in Docker Hub haben. Das kommt dann darauf an, das ist wie bei GitHub, privat, Open Source, je nachdem, wie ich es haben will. Das ist dann mehr eine Frage des Businessmodells. Gebe ich es gratis her, brauche ich eine Lizenz, gebe ich es ganz gratis her, es ist Open Source. Das ist weniger eine technische Frage. Natürlich, ja. Bitte.
Also sprich, ich könnte auch eine Umgebung aufbauen, wo ich sage, irgendwie permanent wird das neueste Image, immer wenn irgendwo ein Update auf dem Docker Hub existiert, herunterladen, dass ich mir zum Beispiel was wie Security Patch sowas. Könnte ich da ein bisschen outsourcen an diesen Docker?
Das ist ja die Grundidee dahinter. Das ist die Grundidee dahinter, dass ich diese Basis-Images verwende und natürlich sollte ich es dann so tunlichst so machen, dass in diesen Docker-Containern nicht Daten und Programme irgendwie gemischt herumliegen. Deshalb ist es so wichtig, dass man hier Volumes mounten kann und ähnliches, dass ich zum Beispiel meine Datendateien entweder am Host oder in einem eigenen Container betreibe und das dann nur rein mounte, denn dann kann ich zum Beispiel, wenn es einen neuen Nginx Webserver gibt, werfe ich einfach den Container weg und fahre ihn neu hoch. Das ist so wie in Azure auch, für die, die schon Azure nutzen, das ist ja genauso. Wenn ich eine neue Betriebssystemversion haben will, dann nehme ich meinen Cloud-Service oder was auch immer ich haben will und sage, neue OS Family, ich lade das Ganze neu hoch und ich bekomme einen frischen Rechner mit einem frischen Windows und ich muss mich nicht darum zu kümmern, dass ich hier Patches installiere oder ähnliches tue. Ganz ähnlich ist das von der Philosophie. Ich würde gerne weitermachen, wir haben noch viele Beispiele, ich werde nachher wieder ein paar Fragen mit euch diskutieren. Welche Power das Ganze hat, kann ich euch an einem Beispiel erklären. Wäre es nicht nett, wenn wir für unser Docker so eine Art User Interface hätten? Und Tatsache ist, dass es so etwas gibt. Und zwar, es gibt ein Projekt, ob einem das gefällt oder nicht, ist jetzt egal, aber es ist ein schönes Beispiel zum Herzeigen, das nenne ich Docker UI. Docker UI ist, wenn ihr es nachlest, eine Web-Anwendung, die alle möglichen Sachen von wegen, ich glaube, es ist PHP und ihr müsst einen Webserver installieren und ich weiß nicht was alles. Macht keinen Spaß, wenn ich das jetzt händisch installieren muss. Da muss ich erst ein Linux aufsetzen, ich muss jede Menge Packages installieren. Warum? Und da ist es zum Beispiel so, der Entwickler hat an dieser Stelle gesagt, weißt du was, das ist das Docker Run Statement. Das führst du bitte aus. Hier wird, ihr seht das, ein Volume Mapping gemacht. Egal, was das jetzt ist, das könnt ihr nachlesen. Ich werde später noch genauer darauf eingehen. Und das Base Image, dieses Base Image, das wird jetzt vom Entwickler dieser Web-Applikation zur Verfügung gestellt. So, wenn ich hier bei mir jetzt reingehe und das einfach so ausführe, das war's. Jetzt läuft bei mir ein eigener Docker-Container, der läuft demonized. Der hört auf den Port 9000, zweimal dieses 9000 bedeutet, ich schleife den Port aus dem Gast durch über den Host raus ins Internet. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier, diesen Rechner habe ich genannt, nrwconf 15 cloudapp.net, Port 9000, voilà, mein Docker UI, ich kann hier reinschauen, die Docker Container, seht ihr das? Da sehe ich jetzt den Docker UI Container in meinem Docker UI über das Web. Und jetzt machen wir mal Harakiri, oder? Jetzt gehen wir mal her und schauen auf dieses, nein, ich wollte nicht hierher gehen, ich gehe hierher und jetzt killen wir uns selbst. Wir laufen im Docker UI und jetzt gehen wir einfach her und sagen, aha, nicht gut, stopp, gut. Hat das gestoppt? Nein, irgendwas wollte er, glaube ich, nicht, egal. Docker, ja, doch, er hat ihn gestoppt. Docker PS-A und damit ist unser Docker UI gestoppt. Gesehen? Das ist die Philosophie dahinter. Die Docker-UI-Typen, die stellen ein Image zur Verfügung. Als Nutzer hole ich mir einfach dieses Image. Ich habe vorher schon Docker-Pull gesagt, sonst hätte es ein paar Sekunden gedauert, bis er das Image heruntergeladen hätte. Und jetzt kann ich jederzeit dieses Ding starten. Wollt ihr zwei Instanzen? Na, überhaupt kein Problem. Dann gehe ich einfach her und sage, den hier. Und beim zweiten muss ich natürlich etwas anders mounten. Den hier, Docker PS. Jetzt habe ich zum Beispiel zwei Docker UIs und jetzt könnte ich einen Nginx Webserver als Reverse Proxy noch davor setzen, entsprechend konfigurieren und schon hätte ich auf meinem Rechner zwei Instanzen von der Web-Applikation mit Load Balancer, Reverse Proxy und das Ganze in Docker-Containern laufen und ich habe auf meiner Entwicklungsbox eine relativ komplexe Infrastruktur erstellt in nichts. Stellt euch vor, das wäre für Softwareentwickler jetzt etwas, was ihr auf virtuellen Maschinen machen müsst. Das würde elends lang dauern. Stoppen wir die beiden. Docker, Stop, wie heißen denn die? Thirsty Corana und Docker Stop Reverend Hawkin, okay. Docker PS, okay, die sind weg, minus A. Docker RM, übrigens, alle diese Container bekommen auch einen Hash. Ihr seht das da vorne, das ist die Docker-ID. Wenn euch dieser Name nicht gefällt, könnt ihr euch natürlich auch diese Docker-IDs verwenden. Das sind ziemlich lange Hashes, wie ihr seht. Gott sei Dank gibt es Statement Completion, B3 und so weiter. Docker RM, was ist der letzte? CB. Also das ist die Variante. Docker PS-A, gut, alle weg. Wir haben wieder aufgeräumt. Was nehmt ihr bisher mit? Diese Container starten wir sehr schnell, mit Docker Run starten wir einen eigenen, interaktive Container mit -it, demonized Container mit -d, Port Mapping von drinnen nach außen ist genauso möglich und die Philosophie des Docker Hubs, dass ich Docker als Verteilungswerkzeug verwende und nicht nur meine Software verteile, sondern die komplette Ausführungsumgebung mit allem drum und dran, Webserver, Runtimes, die ich brauche, Sprachen, die ich brauche und ähnliches. Bitte. Diese Docker-Container.
Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt mal eine Maschine und da packe ich mal 20 Webserver auf in 20 Docker-Container und ich komme auf die wirre Idee, mal das Gastsystem drunter, den Host mal
los. Den Host. Mhm. Kannst du teilweise einstellen und wenn du ein individuelles Verhalten haben willst, hast du natürlich alle Möglichkeiten von Scripting, wenn du möchtest. Das ist ja nichts anderes als Scripting. Mach dir entsprechende Scripts, die das so steuern, wie du willst, aber du kannst.
Huh. Also zum Beispiel, wenn ich eine virtuelle Maschine, einen Hyper-V habe,
ja?
ich tue den Hyper-V-Server mal rebooten, dann gehen die alle in Schlafmodus, ich reboote,
ja.
Wieder hoch und wenn ich die eingestellt habe, starten die wieder und die Welt ist wieder gut.
Du kannst es definitiv erreichen, ob es ein Standard-Feature gibt, wo du einfach sagst, automatisch wieder starten, kann ich dir auswendig nicht beantworten, bitte googeln.
Wenn das ein
kalter wie im Schlafmodus, dann passt das.
Ja, ja, wenn es im Schlafmodus ist, ist überhaupt kein Thema. Ja.
Also eine kurze, ziemlich down-to-earth-Frage für einfach nur als Windows-Entwickler. Ich sende mir Visual Studio und dann kommt das System voll.
Ja.
Mit einem guten Kram. Es gibt kein Uninstall Everything oder sowas. Das heißt, ich würde mir jetzt wünschen, als Windows-Entwickler, ich kann Visual Studio und alle nötigen Service Packs in einem Container installieren. Mhm. Ist sowas geplant?
Naja, das ist so eine Sache. Das UI ist hier das Gemeine.
Ja.
Ja? Wenn du dir heute die Windows Server 2016 Preview ansiehst, dann bekommst du nur den Windows-Kern, dieses Micro-Dings da von Windows, und damit hast du PowerShell und CLI und ähnliche Dinge und betreibst Server-Applikationen damit. Das mit dem User-Interface ist so eine Sache, das brauche ich dir nicht zu erklären. Das ist unter Linux natürlich eine ganz andere Sache, mit X-Windows und X-Servern und ähnliche Dinge. Das funktioniert anders, aber es ist definitiv nicht dazu gedacht, es ist primär dazu gedacht, Clients zu virtualisieren. Ganz sicher nicht. Also, wenn du sowas haben willst, dann bleib am besten jetzt in Azure bei der guten alten virtuellen Maschine, starte dein fertiges Image mit Visual Studio drinnen, und wenn du drei Tage später ein neues haben willst, dann starte einfach eine neue virtuelle Maschine, da bekommst du genau das, was du willst. Außerdem sind wir unter Windows hier noch ziemlich weit davon entfernt, dass das wirklich in produktiver Art und Weise nutzbar ist. Das ist primär Linux, was wir sehen. Kommt auch aus der Linux-Welt. Okay, next step. Wir haben noch eine Menge vor uns. Wir wollen ja schließlich am Ende ASP.NET unter Linux in einem Docker-Container laufen lassen. Ob dieses Beispiel gelingt, mal sehen. Das nächste, was ich gerne herzeigen möchte, und da werde ich wieder mal eine Slide von mir bemühen. Das sind die Docker-Files und Images. Falsche Slide, die will ich haben. Docker Images sind ein ganz wichtiges Prinzip hier von Docker. Docker Images bieten die Möglichkeit, dass ich hier Filesysteme, ich blende das mal ein, was hier noch steht, dass ich Filesysteme aufeinander aufbauen lasse. Es ist ein sogenanntes Union Mount. Das bedeutet, ich habe ein Base-Image, das wäre bei mir hier Debian, könnte aber auch Ubuntu sein. Und wenn ich jetzt dieses Base-Image verwende und zum Beispiel Emacs installiere oder irgendeine andere Nginx Webserver oder ähnliches installiere, dann ist das nicht so, dass jeder Container, jedes Image, das auf dem aufbaut, das gesamte Image kopiert, sondern es wären nur jene Dateien, die geändert werden, auch tatsächlich geschrieben. Das heißt, ein Image, dieses Image, das auf dem Ubuntu aufbaut, ist nur so groß wie die Dateien, die ich tatsächlich hinzufüge oder ändere. Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich hier Ubuntu drauf habe und dann habe ich 7 andere Images, die auf dem Ubuntu-Image aufbauen, dann ist das Ubuntu-Image nur einmal drinnen in meinem ganzen System. Okay?
Das gesamte Filesystem, die ganze Volume, wo das drauflegt, verfügbar einmal im System von allen.
Genauso ist es. Und wenn ich eine Datei verändere, dann wird diese Datei natürlich in einer veränderten Form in meinem abgeleiteten Image wieder gespeichert. Und so stacken diese Dinge eins nach dem anderen obendrauf. Schreibbar ist nur der oberste Container, das oberste Image. Und dort werden diese Dateien gegebenenfalls hinkopiert. Ich zeige euch, was ich meine, wie das aussieht. Docker Images bietet mir eine Liste aller meiner Images. Und da seht ihr zum Beispiel so Images hier, die ich runtergezogen habe. Ubuntu, Docker UI, Nginx. Es gibt ein Basis-Image für Microsoft ASP.NET. In diesem Fall seht ihr zum Beispiel Versionierung. Da habe ich gezielt eine spezielle Version runtergeladen von diesem Image. Node.js Power Grunt habe ich runtergeladen. Und die habe ich selbst erstellt. Und das Debian habe ich mit euch gemeinsam erst gerade runtergeholt. Und jetzt probieren wir das mal aus, indem wir als erstes mal einen interaktiven Container starten, IT, Ubuntu, bin Bash. Und da drinnen, wie vorher, machen wir ein Hello NRW-Conf nach Hello Text. Passt gut, und dann machen wir ein Exit. Jetzt haben wir einen Container laufen, Docker PS. Nicht laufen, er ist gestoppt, aber wir haben einen gestoppten Container und jetzt kann ich das Filesystem dieses Containers committen. Ich kann sagen Docker commit, gebe diesem Ding ein Flag, das ist ähnlich wie bei einem Commit von Git, nrw conf image beispielsweise, definiere noch einen Author. Der Author ist in diesem Fall der Rainer, das bin ich. Dann gebe ich dem Ding einen Namen, das ist mein Template oder mein NRW-Conf Image. Und ablegen möchte ich das Ganze unter diesem Namen. Ich zeige es euch gleich, was das bedeutet. Halt. Das ist natürlich Blödsinn. NRW-Conf Image, das habe ich vorher nicht angegeben. Das ist der Name des Containers, den ich kommentieren will. Glaver Brahamat Gutra. Okay. Ja, ich habe es gerade gesehen. So, aber das werden wir schaffen. Jawohl, wunderbar. Und wenn ich jetzt sage Docker Images, dann sollte ich jetzt hier, genau, ein Image haben, das habe ich so genannt wie meinen Namen slash Ubuntu, einfach um darzustellen, das basiert auf dem Ubuntu. Das hat den Tag with File, das habe ich einfach so genannt, damit ich ihn wieder identifizieren kann. Und erstellt habe ich dieses Image vor 4 Sekunden. Und jetzt kann ich genau dieses Ding wieder verwenden, um mit Docker Run einen neuen Docker-Container zu starten, interaktiv. Dieses Mal nehme ich den rstropec Ubuntu with File. Das ist genau der, den ich vorher gerade erstellt habe. Und wieder mit bin bash. Ich starte jetzt einen neuen Container. Und wenn alles gut geht, dann habe ich jetzt in diesem Container das File, das ich vorher in den Container reingelegt habe, drinnen, weil ich die Änderungen in ein eigenes Image kommentiert habe. Wie groß ist dieses Image? Winzig klein. Nämlich genau wie dieses Hello World Text plus ein wenig Overhead oben drüber, das ist aber nicht viel. Der Rest bleibt im Ubuntu Base Image. Nachvollziehbar? Auf diese Art und Weise kann ich mir interaktiv meine Container herrichten, dann stoppen, kommentieren, als Image aufheben und dann replizieren. Beliebig viele Container nach diesem Muster wieder hochfahren. Nachvollziehbar?
Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache einen Container fertig mit einem Webserver, mit einem anderen Programm, was ich brauche, an Applikation, so als Basiscontainer für Applikation, den committe ich mir und lege mir den hin und baue darauf dann dementsprechend irgendwelche anderen Container auf.
Ja.
Jetzt kommt ihr auf die wahnsinnige Idee und sagt, oh, es gibt eine neue Version vom Apache oder vom PHP. Und dann kann ich diesen Container wieder mounten, das da ändern, einfach wieder committen und automatisch mit alle meine darauf aufbauenden Container abgedatet.
Vielen Dank für die hervorragende Überleitung zum nächsten Thema. Natürlich ist das, was ich jetzt hier gemacht habe, dieses interaktive Zusammenstellen von einem Container und einem Image, etwas, was nur so während Ad-Hoc-Entwicklung passieren kann. Jetzt brauche ich schnell so ein Ding, da speichere ich mir das ab, ich brauche 3 Images. Da denke ich nicht auf Langfristigkeit und Updaten und ähnliche Sachen, sondern das will ich einfach jetzt und das brauche ich 5 Minuten und dann werfe ich es wieder weg. Wenn ich es langfristig haben will, dann baut man diese Images mit Hilfe von Docker-Files. Und das ist das nächste Konzept, das Docker zu diesem Thema Container beiträgt. Wir hatten bis jetzt die Command-Line-Interfaces und REST-APIs. Wir hatten das Thema Container, wie ihr es hier gesehen habt. Images habt ihr gesehen, wie man das verwendet. Den Docker-Hub habt ihr gesehen. Und das nächste Konzept, das hier hinzugefügt wurde, sind die Docker-Files. Und die gibt es unter Windows dann ganz genauso. Und jetzt schauen wir uns mal so ein Docker-File an. Ich habe hier mein GitHub-Repository hereingeklont und da drinnen, lasst mich schauen, da gibt es ein, was habe ich denn hier, Docker-Demos, ja genau, und da drinnen dieses Beispiel, da drinnen habe ich jetzt ein Docker-File, seht ihr das? Und dieses Docker-File schauen wir uns jetzt mal an. Das ist genau der Inhalt dieses Docker-Files und solche Docker-Files, die schreibe ich, wenn ich etwas bauen will, ein Image bauen will, das ich wiederverwenden will, das ich updaten will. Dieses Docker-File enthält einige Kommandos und ein paar Kommandos kann ich euch live zeigen. In meinen Slides findet ihr eine vollständigere Liste und einen Hyperlink zur Docker-Doku, wo die komplette Liste an Kommandos erklärt wird, was man dort so machen kann. Docker-Files sind im Prinzip eine eigene Programmiersprache, allerdings keine imperative Programmiersprache mit irgendwelchen Schleifen und Ifs und sonst was, sondern eine deklarative Programmiersprache. Das heißt, ich beschreibe hier ähnlich wie bei Azure Resource Manager Scripts in einem JSON-File, hier mit einem Text-File mit gewissen Kommandos, das ist das erste. Hier beschreibe ich, was ich tun will. Und diese Docker-Files kann ich dann bilden, Docker-Build ist das Kommando, dann nimmt er dieses Docker-File und baut daraus ein Image. Und das kann ich, wie du gefragt hast, meinetwegen jede Nacht machen. Wenn sich das Base-Image verändert, dann lässt du einfach Docker-Build wieder laufen und du bekommst die neuesten Base-Images und du bekommst ein brandneues, frisches Image. Das wäre dann auch Continuous Integration. Ich baue mir Docker-Files für meine Applikation, die kann ich jede Nacht laufen lassen und dann kann ich meine automatisierten Tests und Lasttests in der Nacht gleich auf dem frisch gebauten Docker-Image, kann ich Container hochfahren, die Tests laufen lassen und dieses Image ist es dann, was ich dann vielleicht rauspushe in den Docker-Hub, damit meine Kunden das jede Nacht runterziehen können und meinetwegen jede Nacht die Software aktualisieren können, die bei Ihnen wieder in einem Docker-Container läuft. So, schauen wir uns dieses Kommando mal an, beziehungsweise dieses File. Das erste, from. Das from definiert, was mein Basis-Image ist. Und ich habe mich hier entschieden, das ist nämlich hier eine kleine Web-Applikation, die wir betreiben wollen, ich habe mich hier entschieden, die Web-Applikation auf einem Nginx-Web-Server zu betreiben. Dieser Nginx-Web-Server, schauen wir da mal kurz in den Docker-Hub rein. Nginx läuft übrigens auch unter Windows, das heißt, dieses Nginx-Beispiel könnte man auch auf Windows-Docker-Containern schon betreiben. Da ist eine kleine Beschreibung mit Nginx und ein paar Beschreibungen, wie man das machen kann. Es gibt ein Verzeichnis, nämlich das hier, da kann ich meinen Content reinwerfen und dort wird er standardmäßig statische HTML-Seiten von dort servicieren. Und wenn ich Lust habe, hier kann ich mir sogar deren Docker-File ansehen. Schauen wir kurz mal rein. Man sieht hier, wie die verschiedenen Systeme aufeinander aufbauen. Das Docker-File, ich mache es etwas größer wahrscheinlich, das Docker-File von Nginx baut auf dem Debian Jesse-Image auf und fügt aber jetzt einige Dinge hinzu. Ihr seht, der macht irgendwelche apt-key, der macht irgendwelche hier Sources, Package-Sources, die hinzugefügt werden, hier werden irgendwelche Updates gemacht, hier werden Zertifikate installiert und so weiter und so fort. Das heißt, unser Image, das hier, baut auf dem fertigen, standardisierten Image der Hersteller von Nginx auf. Und die haben aber wieder ein Docker-File und das baut auf dem Debian-Image auf. Nachvollziehbar, was ich meine? Das zweite ist einfach nur ein Kommentar. Maintainer Rainer Stroppeck soll so sein. Na, warum kann ich nicht? Lebst du noch? Ah, erstes Internetproblem. Aha. Der geht noch. Ah, vielleicht habe ich jetzt wieder Glück. Okay, der ist tot. Wir hatten vorher eine etwas größere Font, richtig? Appearance, da hatten wir 24. Und? Ja, besser. Ja, ein WLAN für viele, viele Gäste. Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe mir gedacht, heute habe ich sicher kein WLAN-Problem. Ich brauche eine so dünne Leitung für mein SSH. Ja, habe ich mir gedacht. So. Wisst ihr was? Wir lassen dieses Ding kurz sich erholen. Vielleicht kommt es ja wieder. Und stattdessen zeige ich euch dieses Docker-File hier. Ich habe nämlich dieses Docker-File auch in meinen Slides drinnen. Dieses Docker-File, dieses Maintainer hier ist einfach ein Kommentar. Dieses Environment ist eine Environment-Variable, die ich setzen kann, refreshed at. Dann mache ich hier ein Update, ein apt-get-update, um die aktuellsten Package-Sources mir reinzuholen. Und dann kann man hier zum Beispiel mit einem Copy-Statement Dateien vom Host in den Container rein kopieren. Das ist kein Mounting, bitte. Sondern was ich an dieser Stelle mache, ist, ich gehe her und sage, hol dir alle HTML-Dateien vom aktuellen Kontext, das ist das Verzeichnis, in dem das Docker-File liegt, und kopiere sie in den Ordner User Share Nginx HTML in Client Und damit ist es, dieses Docker-Ding, dieser Docker-Container für sich alleine überlebensfähig. Das ist kein Mounting, das ist ein Copy. Man kann auch mounten, das zeige ich dann nachher her. Und am Ende sage ich einfach Docker-Build, gebe diesem Ding einen Tag, mit dem ich es wiederfinde. Punkt ist die Location vom Docker-File, aktuelles Verzeichnis, und dann bekomme ich mein Docker-Image. Und wenn alles gut geht, dann kann ich euch das auch zeigen. Ja, schön wär's, oder? Hat irgendjemand einen Roaming-Plan, der mir ein WLAN bohren kann? So, ich schaue nochmal rein. Ja, ich bin immer noch connected. Sieht gar nicht gut aus. So, es gibt hier auch ein anderes WLAN. Jetzt probiere ich das noch. Es tut mir sehr leid, das liegt leider außerhalb meines Einflussbereichs. Zur Not gehen wir es anhand des Slides durch, aber ich hätte es euch liebend gern gezeigt. Ach so, hier brauche ich wieder... Ich verbinde mich neu zu dem WLAN. Und probiere nochmal... Es hat ja kurz funktioniert. Probieren wir nochmal. Einmal geben wir ihm noch, oder?
Ja. Ansonsten kannst du versuchen.
Hammer, super, danke. Ja, also das ist... Ja, Ja, im Moment scheint es zu funktionieren. Sehr gut. Da haben wir einen Docker-File. Ich zeige euch dieses Docker-File nochmal. Cat Docker-File. Das ist es. Das macht nichts anderes als den Inhalt des Verzeichnis Apps. Das ist nichts anderes als ein HTML-File mit ein paar JavaScript-Files und einem Grunt. Grunt sagt euch was? Jetzt sind wir mitten in der Web-Anwendungsentwicklung. Ich kann euch das auch kurz zeigen. Ich kann hier einfach mal Grunt sagen. Das ist ein automatisierter Build, der bildet meine Web-Applikation. Der geht jetzt her und fasst mehrere JavaScript-Files in ein JavaScript-File zusammen. Der kann uglifyen und alle diese Dinge. Grunt, Gulp sind zwei Sachen, die mittlerweile auch in Windows-Web-Entwicklung Einzug gefunden haben. Wer hat es denn schon in Visual Studio 2015 entdeckt? Ja? Hier habe ich in diesem Beispiel einfach Grunt verwendet. Man könnte genauso gut Gulp verwenden. Ich habe damit diese Applikation gebaut. Und diese Applikation würde ich jetzt gerne in einem Docker-File, in einem Image herrichten. Und dazu sage ich jetzt einfach Docker-Build -t static web. Punkt. Erlaubt mir, dass ich hier -web static 2 hinschreibe. Warum, werde ich euch gleich zeigen. Enter. Und jetzt baut, Build, nicht Build. Und jetzt baut er mir hier, seht ihr, jetzt baut er mir hier mein File. Ihr habt vielleicht gesehen, Schritt für Schritt, sending build context to Docker Daemon. Was bedeutet das? Der build context sind alle Dateien, die im Docker-File-Verzeichnis und drunter, in diesem Fall dem App-Verzeichnis, liegen, und die überträgt er vorher zum Docker-Host. Warum macht er das? Stellt euch vor, ihr habt einen Docker-Client, der ist lokal, und der Docker-Host ist auf einem fremden Server. Wie soll dann das Copy-Statement funktionieren? Die Dateien liegen ja bei euch am Client, und der Host braucht es aber zum Erstellen des Images. Daher geht er her und überträgt alle Dateien, die in diesem Kontext liegen, also in dem Verzeichnis, die nimmt er, überträgt er vorher über das REST-Interface zum Host und dort wird dann der Copy-File-Befehl aufgeführt. Mit Mounting geht das natürlich nicht. Ihr könnt nicht ein lokales Verzeichnis eures Clients auf einem Docker-Daemon mounten, der in Wirklichkeit auf einem anderen Server läuft. Das geht nicht. Das geht nur mit dem Copy-Befehl. In diesem Fall würde es allerdings auch funktionieren, weil ich Copy verwendet habe, wenn Client und Daemon voneinander getrennt sind. Da seht ihr jetzt Schritt für Schritt baut er das auf und auf etwas möchte ich euch aufmerksam machen und zwar auf diese Dinge hier. Auf diese Hashes an der Stelle. Er macht nämlich ein Commit nach jedem Statement in diesem Docker-File. Diese Docker-Files dauern normalerweise eine ganz schöne Zeile. Eine ganz schöne Zeit. Jetzt könnte ich zum Beispiel hergehen und dieses Docker-File mal editieren. Und dann gehen wir an der Stelle her und sagen einfach i run echo hello und dann starten wir das Bild nochmal. Dann seht ihr, was jetzt hier steht, using cache, using cache, using cache und an der Stelle hört er jetzt auf, den Cache wieder zu verwenden. Was er hier macht bei den Docker-Files ist, dass er sich merkt, was passiert ist und wo er schon Caches hat. In diesem Fall merkt er, dass er die ersten Statements gar nicht mehr ausführen muss. Er zerlegt sich also diese Schritte, committiert sie in eigene kleine Blöcke, wie es genau intern funktioniert, könnt ihr nachlesen und er setzt dann genau dort auf, wo ihr das Docker-File verändert habt. Wisst ihr, wie ich meine? Ja? Auf diese Art und Weise ist das Erstellen dieser Docker oder das Entwickeln dieser Docker-Files viel angenehmer. Ihr werdet beim Entwickeln dieser Docker-Files Fehler drinnen haben. Es macht keinen Spaß, dass ich jedes Mal wieder neu anfangen muss mit dem apt-get update und update upgrade und irgendwelche Installer, sondern er setzt dann genau dort auf, wo er wirklich wieder geänderte Dinge findet. Geänderte Dateien, ein geändertes Docker-File, ähnliches. Nachvollziehbar? Ja? Okay, super. Wenn wir jetzt dieses Ding auch wirklich laufen lassen wollen, das können wir gerne machen. Erstens sagen wir Docker Images. Ja, dann müssten wir hier jetzt irgendwo unser Static Web 2, seht ihr das? Das ist unser Image, das wir haben. Und jetzt machen wir ein Docker Run. In diesem Fall machen wir es Daemonized Port Mapping. Ach, ich schreibe nicht so schlecht, aber es ist etwas unangenehm, wenn das Ding immer hinten nachhängt. Port 8080 Static Web 2. Das ist unser Container, den wir jetzt verwenden wollen. Lassen wir das Ganze laufen. Docker PS. Jetzt läuft an dieser Stelle unser Nginx Web Server. Der mappt Port 80 auf Port 80 und 443 wird nicht nach außen weitergegeben und heißen dort dieses Ding Goofy irgendwas. So, und jetzt gehen wir hier rein und sagen an der Stelle nrw-conf und so weiter, allerdings dieses Mal Port 80 und dann sollten wir, wenn alles glatt geht, hello nrw-conf, das ist jetzt genau diese Web-Applikation, die in dem Image, das wir jetzt erstellt haben, gehostet wird. Und jetzt könnten wir mehrere dieser Dinge wieder starten, Load Balancer vorne dran setzen. Prinzip verstanden? Mit dem Docker-File habe ich jetzt ein Image gebaut, wo meine Applikation fixfertig gepackaged ist und jetzt könnte sich jeder, der diese Applikation haben will, dieses Docker-Image holen, sofern ich es auf Docker Hub veröffentlichen würde. Nachvollziehbar? Jetzt machen wir das Ganze noch ein klein wenig interessanter. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Als Entwickler, Docker Stop den Goofy, darf ich wirklich auf das Angebot zurückkommen? Ja, genau. Sonst kann ich euch heute nichts mehr zeigen. So, das ist welches?
Das Viech.
Ja? Schauen wir, ob Windows 10 mit einem iPhone kann.
Microsoft wahrscheinlich diskutieren Cortana und Siri.
Ja, genau. Ich hoffe, sie streiten nicht, sondern einigen sich in wenigen Momenten darauf, dass dieses Ding funktioniert. Ja, das ist zwar schön. Limited ist wenig, oder? Limited ist irgendwie ganz wenig. Unlimited wäre toll. Gut, dann müssen wir mit dem zurande kommen, es hilft nichts. So. Daumen halten. Ich brauche doch nur SSH.
Aber
gut. Die anderen wollen Videos zeigen, was auch immer die anderen machen. Ich habe ja meine Slides. Bitte verzeiht mir das, ich möchte euch dieses Beispiel hier in den Slides kurz zeigen. So, Dockerfiles, genau den hier. Und zwar, was ihr hier seht, und ich zoome ein wenig rein, damit ihr es besser nachvollziehen könnt, ist die Grundidee, wie man Continuous Integration mit Docker-Containern machen kann. Ich habe nämlich hier Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, dieses Grunt, also dieser Build, die sich nicht auskennen mit Grunt und Gulp und Webentwicklung, die damit nichts am Hut haben, macht euch keine Gedanken, das ist wie MS Build. Stellt euch MS Build vor. Ich möchte Folgendes haben. Ich möchte einen Test-Webserver in einem Docker-Container laufen haben. Dann möchte ich meinen Quellcode auf meinem Docker-Host, also auf meiner Entwicklungsmaschine haben, und ich möchte einen zweiten Docker-Container haben, wo ein sogenannter Watcher hängt, der Änderungen von meinem Quellcode am Host überwacht. Jedes Mal, wenn ich eine Datei abspeichere, möchte ich, dass der eine Continuous Integration durchführt, in diesem Fall Grunt aufruft, und die Zieldateien, die er gebaut hat, möchte ich sofort, dass der hier herüben, der eigentliche Webserver, mountet, sodass ich einfach nur sagen muss, Container 1 starten, Container 2 starten, ich starte meinen Editor-Tipp herum, sage speichern und kann sofort im Browser aktualisieren und die Docker-Container übernehmen den Build. Und das Ganze ist zu machen mit diesen drei Kommandos, mehr brauche ich nicht. Und zwar, also nur die zwei, der oberste, den könnt ihr vergessen, nur die zwei. Zerlegen wir die mal. Das erste Kommando ist ein Docker Run, demonized, und der macht an dieser Stelle jetzt ein Volume Mapping. Mit -v mappe ich ein Verzeichnis aus meinem Host-Betriebssystem, das liegt auf meiner lokalen Maschine, die liegt in diesem Fall in Azure, und zwar in diesem Verzeichnis, das ist genau dieses App-Verzeichnis, und das möchte ich gerne ins Data-Verzeichnis vom fixfertigen Container Node.js Bauer Grunt. Das brauche ich nicht mal selbst zu schreiben, dieses Docker-File. Es gibt ein fixfertiges Image für Node plus Bauer plus Grunt. Das ist also mein Build-Server, wenn man so will. Und da am Ende als Kommando verwende ich Grunt Watch. Grunt Watch ist so wie Gulp Watch. Nichts anderes als ein Watcher, der auf die Dateien hört, die in diesem Verzeichnis drinnen liegen, und das ist in Wirklichkeit gemountet von meinem lokalen Rechner, und der sitzt dann dort. Wenn ich das jetzt starten könnte, dann könnten wir uns die Logs ansehen, da gibt es ein Kommando Docker Logs, da kann ich dann reinschauen, der sagt Waiting. Der wartet, dass sich was ändert. Wenn ich irgendwas an diesen Dateien ändere, dann wird dieser Grunt Watch Daemon im Hintergrund sofort den Grunt Prozess, für die es nicht kennen, sowas wie MS Build, starten und meine Web-Applikation bauen. Den zweiten Container, den ich demonized starte, da mache ich ein Port-Mapping 8080, und hier seht ihr, mache ich das gleiche Mapping auf das gleiche Verzeichnis, aber dieses Mal im Gast User Share Nginx HTML. Könnt ihr euch erinnern, das hatten wir vorher schon mal. Von dort nimmt der Nginx Webserver den statischen Content. Das heißt, wir haben jetzt meinen Docker-Host, dort habe ich den Quellcode, ich habe meinen Grunt Watch, das ist ein Daemon, der macht das Continuous Integration, das Building, und dann habe ich meinen Webserver, der servisiert einfach das gleiche Verzeichnis, aber auf Port 80 für den Webserver. Und das war's. Das sind genau zwei Zeilen, und dann habe ich in Docker-Containern meinen Build-Server und meinen Entwicklungs-Webserver am Laufen, und ich kann auf meiner Maschine mich auf meinen Editor konzentrieren. Nachvollziehbar? Super easy, oder? Da brauche ich kein Docker-File, da brauche ich nichts dergleichen. Ich kann mir ein individuelles Docker-File bauen, muss ich aber nicht. Fragen dazu? Bitte.
Es gibt aber einen kurzen Moment der Inkonsistenz, wenn der Grunt das Zeug baut.
Ja, natürlich. Das ist auch nicht dazu gedacht, dass ich jetzt Produktion damit betreibe.
Ja.
Absolut, das ist für mich als Entwickler gedacht. Produktion würde ich anders erstellen. Okay, super. Jetzt möchten wir natürlich schauen, ob unser... Das ist eigentlich die wichtigste Demo. Ich habe euch ja ASP.NET auf Linux-Container versprochen, und jetzt gebe ich ihm eine letzte Chance. Ich bin sicher, ich bin nicht der Einzige mit diesen WLAN-Problemen. Vielleicht hat es ja jemand hergerichtet. Jetzt geht wieder mal was. CD, ASP.NET, Sample, Test Image und so weiter. Ja, schön. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Halten wir die Daumen. Ich habe jetzt für euch ein Docker-File vorbereitet, und dieses Docker-File basiert auf einem ganz spannenden Basis-Image. Und da sehen wir, wie eng Microsoft mit Docker kann. Microsoft wartet selbst ein Base-Image, das heißt Microsoft/ASP.NET. Das wird in Continuous Integration jede Nacht gebaut, ist aktuell. Dort habt ihr Versionen drinnen für jede Beta, also Beta 3, Beta 4 bis Beta 7 mit CoreCLR, mit Mono. Die sind fix fertig dort als Images drinnen. Und die könnt ihr verwenden, um eure ASP.NET 5 Applikationen zu betreiben. Ist ja auch kompatibel mit Linux. Ihr müsst also nicht selbst eine Linux-Box herrichten und auf dieser Linux-Box die ganze Installationsgeschichte da machen für ASP.NET 5, sondern das ist einfach da. Das ist dieses Base-Image. Alles, was wir brauchen, ist, wir müssen unsere eigene Applikation reinbringen. Und hier mache ich nicht allzu viel. Ich lege ein Verzeichnis an, wie ihr seht. Ich habe hier, das ist eigentlich das Wichtige. Ich mache ein paar Updates, nichts Besonderes. Das ist eigentlich das einzig Wichtige. Ich hole hier die Standard ASP.NET 5 Samples aus GitHub. Das ist ja keine ASP.NET-Geschichte. Also das ist wirklich das ASP.NET Samples Repository mit einer kompletten ASP.NET MVC-Applikation für Beta 7. Die hole ich mir einfach aus GitHub. Das heißt, im Rahmen des Erstellens des Images hole ich mir diese Dinge aus GitHub. Am Ende führe ich ein DNU Restore durch. Das ist wie ein NuGet Restore, nur das ist eben die neue für .NET ASP.NET 5. Ja, da holt er sich einfach die Packages von NuGet und am Ende ruft er dieses Script hier aus. Dieses Script habe ich daneben hingelegt und das zeige ich euch auch, was der macht. Wie gesagt, den Source Code habt ihr ja. Dieses Script macht nichts anderes. Es holt sich nochmal die aktuellen Dateien, falls sich was geändert hat. Im Normalfall sollte das sowieso das Aktuelle sein. Es kommt darauf an, wie alt das Image ist. Und dann macht er nichts anderes als DNX Kestrel. Das heißt, er startet den .NET Web Server auf Linux. ASP.NET 5 schon ein wenig was gehört? Falls nicht, schaut euch irgendwelche Sessions hier an, werdet ihr sicher was hören. Kestrel ist der in .NET geschriebene Development Web Server für ASP.NET 5 unter Linux. Ja, so wie der IIS Development Web Server unter Windows, Kestrel ist der unter Linux, der ist plattformunabhängig. So, und jetzt schauen wir uns an, ob wir das noch hinbekommen. Das sollte nämlich an sich ganz gut funktionieren. Ich müsste jetzt ein Docker-Build zum Beispiel -t myasp.net 2 Punkt aufrufen, aber das werde ich jetzt nicht tun, das würde viel zu lange dauern. Das Bauen des Images dauert nicht lang, aber das DNU-Restore, das dauert relativ lang. Das dauert mindestens 10 Minuten. Und diese Zeit nehme ich mir nicht. Stattdessen habe ich genau dieses Statement, genau so wie ihr es jetzt gesehen habt, bereits gemacht. Und das Ergebnis ist dieses Image hier. MyASP.NET. Und jetzt starte ich einfach einen Container. Ich sage hier Docker Run demonized Port Mapping 80.5004. 5004 ist der Standard-Port, auf dem Kestrel läuft. Den schleife ich durch nach außen auf Port 80. Und da verwende ich MyASP.NET. Schauen wir, was passiert. Failed. Docker PS-A. Da läuft noch was. Genau. Docker Stop. Static Web. Der Goofy, der läuft noch. Den müssen wir erst killen. Docker Stop. Hi. Den da. Der läuft eh nicht mehr. Oder? Genau. Ich lösche ihn nochmal weg, damit ihr wirklich seht, dass das auch tatsächlich funktioniert. Der hier weg. Docker RM. Der Goofy auch weg. Und jetzt sollte keiner mehr laufen. Perfekt. Jetzt nochmal. Docker Run MyASP.NET. Okay. Docker PS läuft. Docker Logs Clever Shockley. Okay. Und wenn wir, da seht ihr, was er ausgegeben hat. Der hat nochmal versucht, was zu aktualisieren. Und hier sagt er, Restoring Packages, Writing Logfile, bla. Na komm schon. Application started, seht ihr? Das ist jetzt der Kestrel. Jetzt läuft in meinem Docker-Container die ASP.NET 5 Runtime und der Kestrel Webserver. Und wenn ich jetzt Glück habe, und ich kann euch nicht garantieren, dass das funktioniert, mal sehen. Und ich gehe hier drauf, dann Steuerung F5, dann ha! ASP.NET 5 MVC läuft im Docker-Container unter Linux basierend auf dem ASP.NET Base-Image und ich habe nichts anderes getan, als mit Git Clone mir die Standard-Samples runtergeholt und habe hier genau das ASP.NET MVC unter Linux in dem Container laufen. Gesehen? Wiederum, die Basisidee ist, dass Microsoft hier einen fixfertigen Container oder in diesem Fall ein Image anbietet, sodass ich nicht selbst durch den Wahnsinn gehen muss und mir hier ein Image bauen muss und hier ASP.NET installieren muss und so weiter. Ich bin froh, dass jetzt am Schluss das Internet noch so weit funktioniert hat, dass ihr wirklich gesehen habt, dass das auch funktioniert, dass das auch relevant ist für diejenigen unter euch, die sagen, eigentlich ist mir Linux egal, aber ASP.NET programmiere ich schon, ja, damit kann es spannend werden. Und dieses Sample könnt ihr in Bälde auch unter Windows machen, mit Windows-Containern. Ganz nach dem gleichen Prinzip. All das, was ich euch erzählt habe, habe ich euch unter Linux gezeigt, aber dadurch, dass Docker standardisiert ist, könnt ihr das gesamte Wissen auch auf Windows-Container umlegen. Fassen wir kurz zusammen. Docker-Container sind dazu da, dass wir agiler werden. Nicht virtuelle Maschinen, sondern kleine Container, kleine Einheiten, die wir schnell starten und stoppen können. Docker-Images sorgen dafür, dass es eine Verteileinheit gibt. Mit den Docker-Files kann ich das Bauen der Images automatisieren und mit dem Docker-Hub kann ich das Verteilen des ganzen Dings automatisieren, ähnlich wie GitHub. Und jetzt könnt ihr selbst mal drüber nachdenken, was dieses Docker für euch mittel- bis langfristig bedeuten wird. Welche Auswirkungen wird es auf eure Continuous Integration haben, auf euer Debugging, auf euer Testing, auf euer Deployment, auf eure Produktionsumgebungen in der Cloud oder On-Premise? Mich hat Docker sofort gefesselt, vom ersten Tag an, als ich das gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, darauf habe ich gewartet, auf diesen Grad an Agilität und Geschwindigkeit und Isolation. Da gibt es viele Anwendungsfälle, die man, glaube ich, als Softwareentwicklerin und Entwickler, wo man sich so etwas wünscht. Ich hoffe, es waren gut investierte 60 Minuten. Die Zeit ist schon vorbei. Sorry für die paar Netzwerk-Hiccups, aber ich hoffe, wir haben sie irgendwie so umschiffen können und ihr könnt trotzdem alles mitnehmen. Wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr. Ich kann heute leider keine großen Fragen mehr entgegennehmen. Ich habe heute nämlich noch eine Veranstaltung in Österreich. Das heißt, ich muss schnell zum Flughafen. Aber wenn ihr Fragen habt, ihr habt ja meine E-Mail-Adresse, ihr habt meinen Twitter-Account oder ihr schickt mir irgendwas über Facebook, LinkedIn, Xing oder Ähnliches. Vielen Dank, dass ihr da wart und eine schöne NRW-Konferenz noch. Danke.